kommen wir zu den Altersbestimmungen. Das Problem ist, das Ausgangsmaterial hier, das kennen die Evolutionstheoretiker überhaupt nicht. Das liegt in der Vergangenheit. Und was in der Vergangenheit liegt, das habe ich letzte Woche ja auch gesagt, das entzieht sich unserer direkten Beobachtung. Und was man auch nicht weiß, ist, ob die Zerfallsgeschwindigkeit in all den Jahren immer die gleiche geblieben ist. Das heißt, es gibt einige Unbekannten, die ich jetzt hier nochmal aufzähle. Das ist die Ausgangssituation, das ist die Zerfallsgeschwindigkeit. Und was noch wichtiger ist, das ist die Frage, welche Rolle spielen bei den Altersbestimmungen eigentlich Sündenfall und Sintflut? Die Bibel sagt, dass durch den Sündenfall erst Leid und Tod in die Welt gekommen sind. Das heißt, vor dem Sündenfall gab es keine Vergänglichkeit. Und das setzt ganz andere physikalische Verhältnisse voraus, als das, was nach dem Sündenfall dann in die Welt gekommen ist. Und das muss auch Einflüsse haben auf jede Altersbestimmung. Denn die Altersbestimmungen gehen von unseren heutigen Voraussetzungen aus. Und diese heutigen Voraussetzungen, die sind gar nicht geeignet, einen Blick zu werfen hinter die Sintflut und auch hinter den Sündenfall. Sodass man sagen kann, wir wissen es letzten Endes nicht, was sich in der Welt verändert hat. Alle Altersbestimmungen sind so gesehen relativ und können in Frage gestellt werden. Wir kommen zu einem weiteren Punkt, nämlich zu der Deutung der Fossilien. Ein sehr, sehr schwieriges Thema. Darüber könnte ich einen eigenen Abend halten. Wir haben hier einen Geologen unter uns, der noch etwas nachher am Ende der Veranstaltung dazu sagen wird, Martin Ernst, aber dazu nachher mehr. Die große Frage und das Problem, das hier zu klären ist, wie lässt sich die Regelhaftigkeit der Fossilfolge, die ja für Evolution spricht, wie lässt sie sich glaubhaft auch in ein Schöpfungsmodell oder in ein Sintflutmodell einordnen? Die Schöpfungstheoretiker sind hier nach wie vor noch am Forschen. Es gibt noch keine endgültige Antwort. Es ist alles hier noch im Fluss. Es werden verschiedene Modelle diskutiert. Und ich kann auch nur einige Schneisen in diesen ganzen Problemwald hineinschlagen. Nehmen wir einmal diese Schicht hier, wo steht Pflanzen und Reptilien. Das sind so die ersten Landlebewesen. Und das sind so auch die ersten Schichten, vielleicht nach der Sintflut. Aber in dieser Schicht müssen auch schon Menschen existiert haben in dieser Zeit. Denn nach dem biblischen Bericht ist die Welt in 6 Tagen entstanden und die Lebewesen sind alle nahezu gleich erschaffen worden. Das heißt, Menschen haben in dieser Zeit bereits gelebt. Aber die Frage ist, wo sind sie? Sie fehlen in den Fossilien. Warum sind sie nicht da? Ein ähnliches Problem gibt es auch in anderen Bereichen. Ich möchte noch einmal auf den Quastenflosser zu sprechen kommen. Das ist der Quastenflosser Latimeria. Der wurde 1938 bei Madagaskar entdeckt. Der Quastenflosser galt über viele Millionen Jahre als ausgestorben. Hier haben wir Eustenopterum, den ausgestorbenen Quastenflosser. Und 1938 dann die Wiederentdeckung des Quastenflossers im Atlantischen bzw. im Indischen Ozean. Und da bleibt natürlich die Frage, wo hat der Quastenflosser in all den Jahren dazwischen gesteckt, in denen kein Fossil gefunden werden konnte. Das heißt, wir haben hier ein Beispiel, dass Lebewesen existiert haben, ohne aber etwas in den Erdschichten zu hinterlassen. Und die Geologen und nicht nur die Schöpfungsgeologen, auch andere Geologen sprechen hier von dem Prinzip der geologisch nicht überlieferten Lebensräume. Wenn wir uns das noch einmal hier angucken, in dieser Schicht, wo eigentlich auch Menschen auftauchen müssten, wenn das die Schicht ist nach der Sintflut gleich, dann waren ja nur 8 Menschen am Leben und die hatten was anderes zu tun, als Fossilien zu hinterlassen. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass die Menschen, die zu dieser Zeit gelebt haben, in einem eng begrenzten Areal überlebt haben, auch die Säugetiere. Und in diesem Areal gab es keine Katastrophen und deswegen gab es auch keine Fossilien, die von ihnen entstehen konnten. Und das lässt sich erklären, denn nach der Sintflut, als das Wasser zurückgegangen war, da war zunächst die gesamte Erde, alle Kontinente ein sehr unwirtliches Gebiet. ein sehr lebensfeindliches Gebiet. Und nur wenige Lebensformen, Pionierpflanzen, Pioniertierarten, konnten dort dann auch überleben, wie zum Beispiel eben auch die Tiere, die hier genannt sind. Wie zum Beispiel auch eben halt Reptilien, die sich schnell vermehren können, die bessere Überlebenschancen haben in solchen unwirtlichen Gebieten. Menschen und Säugetiere haben sich in einem anderen Bereich aufgehalten, der etwas geschützter war, weil sie in diesen anderen Arealen nicht leben konnten. Und deswegen haben sie natürlich auch in diesen Arealen keine Fossilien hinterlassen. Es kam zu Katastrophen und dann sind Reptilien und bestimmte Pflanzen zugeschüttet worden und diese Fossilien haben wir. Und dass die Menschen dort nicht gefunden wurden, das hat wiederum etwas zu tun mit den geologisch nicht überlieferten Lebensräumen. Joachim Schewen, ein deutscher Biologe und Geologe, hat dazu eine Theorie entwickelt, die in der Schöpfungstheorie und in der Geologie der biblisch-urgeschichtlichen Forschung sehr heftig diskutiert wird. Seine Theorie ist die Megasukzessionstheorie. Auch darüber könnte man einen ganzen Abend referieren. Ich will sie nur kurz andeuten. Sein Prinzip ist, dass die von der Sintflut zerstörte Landschaft stufenweise wieder besiedelt wurde. Der Begriff Sukzession ist keine Erfindung von Joachim Schewen. Er ist ein biologisch bekannter Begriff. Stellen wir uns einmal hier solch ein Stück Wald vor, das durch einen Waldbrand zerstört wurde. Da ist das Leben, die Fauna und die Flora auch nicht sofort wieder da, sondern das Leben erobert diese Fläche auch nur in einzelnen Schritten, und zwar in Sukzessionen. Das können wir hier gut sehen. Hier ist der Rohboden, dann kommt zunächst erstmal das Grasland, bestimmte Pionierpflanzen wie das Weideröschen besetzen dann diesen Boden, bestimmte Tiere wie Schlangen, Reptilien kommen dazu, dann ist der Boden vorbereitet für die nächste Stufe, da kommen dann andere Tiere, andere Pflanzen wie also Gräser und Büsche und zum Schluss dann schließlich Bäume und dann kommen auch entsprechend die anderen Tiere dazu, die den Wald brauchen zum Leben und so ist dann praktisch die Lebensgemeinschaft wiederhergestellt. Das ist eine Entwicklung von Sukzessionen. Megasukzession heißt weltweit, so soll sich das Leben weltweit nach der Sintflut dann auf der Erde wieder gebildet haben, schrittweise. Es ist eine Erklärung, eine Theorie, die manches auch erklärt. Es sind auch Fragen, die noch offen bleiben. Es ist, wie ich schon sagte, hier noch vieles im Fluss und noch manches ungeklärt. Aber das macht die Sache auch spannend. So ist es also auch hier mit dieser Deutung der Fossilfolge. Sie lässt sich auch deuten im Sinne einer schrittweisen Wiederbesiedlung der zerstörten Erde. Gehen wir zur nächsten Frage über, nämlich wo sind denn jetzt die Überreste der vorsintflutlichen Menschheit? Das ist schon ein Problem, denn die habt ja Kultur entwickelt, wir können das in der Bibel lesen. Es gab Eisenverhüttung, es gab Musikinstrumente, wahrscheinlich hat man auch Städte gebaut. Wo sind denn die Überreste davon abgeblieben? Gucken wir uns noch einmal an, was die Bibel sagt. Da öffneten sich die Brunnen der großen Tiefe. Und hier haben wir nochmal das Bild, wenn es diese Brunnen sind oder auch diese, dann müssen wir einfach hier klar erkennen, wenn die aufbrachen, dann brachen Kontinente auf, dann brachen Kontinentschollen auseinander, wie wir das auch jetzt hier sehen bei diesem Riss, den ich aber jetzt nicht näher erklären möchte. Es gab riesige Flutwellen, so groß, wie wir uns das kaum vorstellen können, die das Land unter sich bedeckt haben. Vulkane brachen aus und haben mit Lava und mit Asche Kultur unter sich begraben. Das Beispiel Pompeji ist dabei für uns eine gute Veranschaulichung. Der Vesuv hat da gründliche Arbeit geleistet, als er im Jahre 79 nach Christus ausbrach. Er hat nämlich Pompeji, eine blühende Kultur, unter einer 25 Meter tiefen Ascheschicht begraben. Erst 1500 Jahre später hat man durch Zufall Pompeji wiederentdeckt. Die Stadt ist in Vergessenheit geraten. Die Nordseeküste wird regelmäßig von Sturmfluten heimgesucht. Die schlimmste Sturmflut war die Marcellusflut im Jahre 362 mit Hunderttausenden von Toten. Diese Flut hat auch die heutige nordfriesische Küste gebildet. Diese Linie hier zeigt den ursprünglichen Küstenverlauf. Heute sind da die Inseln Amrum, Sylt, Pellworm, Föhr. Die sind nach dieser Flut übrig geblieben. Und ich möchte jetzt das Augenmerk auf diese Stadt richten, nämlich auf Rungholt. Die ist in einer Nacht untergegangen und hat keinerlei Spuren hinterlassen. Man hat sich gefragt, hat diese Stadt überhaupt existiert oder war sie nur eine Sage? Und wir müssen uns mal vorstellen, das ist in der Zeit, als fast jedes Dorf oder jede Stadt einen Chronisten hatte. Erst 1925, vor etwa 100 Jahren, ist durch die Gezeitenvorgänge, also durch Ebbe und Flut, einiges von Rungholt wieder freigelegt worden. Hier ist ein Brunnenrest, sodass man beweisen konnte, Rungholt hat wirklich existiert. Zwei Beispiele von einer Katastrophe von einem Tag oder einer Nacht haben so gründlich die Ortschaften vernichtet, dass lange Zeit keine Spuren übrig geblieben sind. Und man kann an diesen Beispielen verstehen, dass dann auch von der vorsintflutlichen Menschheit von einem Jahr Sintflut kaum zu erwarten ist, dass da irgendetwas übrig geblieben ist. Das Buch Sintflut und Geologie und andere Bücher geben Auskunft über die grundsätzlichen Fragen, die ich jetzt eben hier alle erläutert habe. Und es können am Büchertisch auch entsprechende Bücher käuflich erworben werden. Wir kommen zu einer der interessantesten Fragen der Sintflut, nämlich passten alle Tiere in die Arche Noah? Man hört immer wieder, die Geschichte ist Quatsch, die kann gar nicht stimmen, eine Zumutung, denn die Arche war ja viel zu klein dafür. Das ist überhaupt nicht möglich. Drei Fragen sollen dazu geklärt werden, nämlich erstens, wie sah die Arche aus und wie groß war sie? Wie viele Tiere musste Noah mit an Bord nehmen? Und dann als letztes, passten die Tiere alle auf die Arche? Ich kann natürlich keine mathematischen Berechnungen bis ins Kleinste hier präsentieren. Dazu gibt es aber Schriften, in denen man das alles nachlesen kann. Zunächst mal die Frage, wie sah die Arche eigentlich aus und wie groß war sie? Ich habe schon mal angedeutet, so wird die Arche kaum ausgesehen haben. Und da werden natürlich auch die 1.200.000 Tierarten keinen Platz gefunden haben. Die Bibel sagt uns klar, wie sie ausgesehen hat. Sie war nämlich in Kastenform. Und sie hatte ungefähr die Maße 135 Meter mal 22,5 mal 13,5. Es können auch mehr gewesen sein. Manche Ausleger sagen auch 150 Meter. Es kommt darauf an, wie lang man die Elle hier messen will. Denn in der Bibel ist die Länge und auch sind die anderen Maße in Ellen angegeben. Aber diese Maße kommen ungefähr hin. Und das bedeutet, die Arche hatte eine Ladefläche von 30.000 Quadratmetern und ein Ladevolumen von 40.400 Quadratmetern. Das ist schon eine ganze Menge. Die Arche war ein riesiger Kasten, wie wir auf diesem Bild sehen, größer als ein Fußballfeld. Und hier auf diesem nächsten Bild haben wir Noah während der Bauphase. Mitnichten. Es handelt sich hier um einen Nachbau der Arche in einem amerikanischen Freizeitpark. Auch dieses Bild zeigt, welche Ausmaße die Arche gehabt hat. Aber dann kommt die nächste Frage und die ist jetzt noch wichtiger. Wie viele Tiere mussten eigentlich in die Arche hinein? Wir haben schon gehört, es gibt weit über 1 Million Arten. Hier haben wir eine Auflistung, die ich jetzt nicht bis ins Einzelne durchgehe. Hier haben wir die Säugetiere, hier haben wir die Vögel und hier haben wir die Reptilien. Und dann geht es immer weiter runter. Insgesamt kommen wir auf 1.200.000 Arten. Aber mussten die alle wirklich auf die Arche? Ich kann mich erinnern, dass ich das Thema mal in einer 6. Klasse unterrichtet habe und da fragte mich ein Schüler, was hat denn der Noah mit den Fischen gemacht? Hat er ein Aquarium an Bord gehabt? Und daraufhin sagte der Mitschüler gleich, so ein Quatsch, die Fische konnten außerhalb der Arche überleben. Und so ist es. Es gibt also einige Tiere, die konnten außerhalb der Arche überleben. Die sind hier aufgelistet, die Fische natürlich, klar, aber auch andere Tiere wie Manteltiere, Stachelhäuter, Schwämme hier zum Beispiel auch. Und auch sogar die Einzeller. Aber nur nebenbei bemerkt, die hätten auf der Arche nicht so sehr viel Platz in Anspruch genommen. Auch klar. Dann gibt es zu bedenken, dass es auch einige Säugetiere gab, die außerhalb der Arche überleben konnten. Wie zum Beispiel Wale, Delfine, auch einige Amphibien. Und was auch noch zu bedenken ist, die weitaus größte Anzahl der Arten, das sind die Gliederfüßer, nämlich Insekten, Spinnen, Krebse. Das sind 1 Million Arten. Und jetzt bleibt die Frage, mussten diese Tiere mit auf die Arche? Es gibt Theorien und Vermutungen, dass das möglicherweise für die meisten gar nicht notwendig war. Sie konnten im Larvenstadium auf schwimmenden Vegetationsresten überleben. Und wenn sie doch mit auf die Arche mussten, so ganz viel Platz hätten sie dann doch nicht in Anspruch genommen. Allerdings, den Holzwurm hätte ich nicht mitgenommen. Große Tiere wie Saurier, Elefanten und auch Giraffen konnten als Jungtiere mitgenommen werden, sodass sie auch nicht den großen Platz dann in Anspruch genommen haben. Und dann kommt noch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich bisher von Arten gesprochen habe, dann sind damit die biologischen Arten gemeint. Aber die biologischen Arten sind nicht gleichbedeutend mit den geschaffenen Arten. Das muss ich noch einmal deutlich machen, was damit gemeint ist. Nach der Evolutionstheorie stammen alle heutigen Lebewesen von einer Urzelle ab, die sich dann in die verschiedenen Tierstämme, Tierfamilien und dann in die heutigen biologischen Arten aufgespalten haben. Nach dem Grundtypmodell, nach dem Modell der geschaffenen Arten, sieht das etwas anders aus. Da hat Gott von Anfang an fertige Arten, fertige Grundtypen erschaffen, die sich dann aufgrund ihres Erbguts dann variiert haben, aufgespalten haben. Das zeigen diese verschiedenen Zweige. Aber sie gehören alle zum geschaffenen Grundtyp. Und das bedeutet, sie sind untereinander kreuzbar. Daran erkennt man, dass sie zum selben Grundtyp gehören. Und so brauchte Noah von jedem Grundtyp auch nur ein Pärchen mit an Bord nehmen. Von den Vögeln ein paar mehr, aber das macht dann auch nicht so viel aus. Hier haben wir den Grundtyp Hundeartige. Es gibt ungefähr 30 Hundeartige, wie Hyäne, Schakal, Wolf, Fuchs und natürlich auch den Hund. Von all diesen Hundeartigen brauchte Noah zum Beispiel nur ein einziges Paar mit an Bord der Arche zu nehmen. Bei Vögeln ist es sogar so, dass manchmal 50 Arten auf 7 Vögel reduziert werden können oder sogar manchmal sogar 100. Das heißt, man kann also mit dem Modell der geschaffenen Arten, mit dem Grundtypenmodell, die Zahl so gewaltig reduzieren, dass gar nicht mehr so sehr viele Tiere übrig blieben, die an Bord der Arche mussten. Vielleicht 17.000 Tierindividuen, nach anderen Berechnungen sogar noch weniger. Kommen wir also zu der Frage, passten jetzt diese Tiere, die ich jetzt eben hier zahlenmäßig angedeutet habe, passten die jetzt eigentlich wirklich auf die Arche oder war die Arche möglicherweise auch für diese Anzahl Tiere zu klein? Dazu müssen wir uns nochmal Ladefläche und Ladevolumen angucken. Entscheidend ist jetzt für die nächsten Überlegungen das Ladevolumen mit 40.400 Kubikmeter. Ein Vergleich mit einem Güterwagen der Deutschen Bundesbahn zeigt uns, was für Ausmaße das sind. Hinzu kommt noch ein weiterer Punkt, den ich eben vergessen habe zu sagen. Die Arche hatte 3 Stockwerke, die waren circa 5 Meter hoch. Und Noah hatte die Möglichkeit, so sieht das dann praktisch aus, in jedem Stockwerk noch verschiedene Etagen einzubauen, Käfige übereinander zu stapeln, Zwischenfächer einzulegen. So konnte er das Ladevolumen noch erheblich vergrößern. Also kommen wir jetzt zu einem Güterwagen der Deutschen Bundesbahn. Tiere werden mit solchen Waggons auch transportiert. Dieser ist 12,7 Meter lang und diese Zeichnung zeigt uns die anderen Maße. Insgesamt hat so ein Güterwagen ein Ladevolumen von ungefähr 44 Kubikmeter. Diese Tabelle im Vergleich zur Arche macht dann deutlich, ich verkürze das mal eben, dass die Arche ein Ladevolumen hatte von 550 Güterwagen. Wir müssen uns also vorstellen, ein Zug mit einer Lok am Anfang und anschließend dann 550 Anhänger. Das war das Ladevolumen der Arche. Das ist schon eine ganze Menge. Aber hat das ausgereicht für die Tiere? Wenn wir den Tieren, die mit auf die Arche mussten, einen angemessenen Raum geben, zum Beispiel im Durchschnitt für Säugetiere 0,5 Meter hoch 3, das würde ausreichen, weil die meisten Säugetiere sehr klein sind, kleiner als eine Ratte, dann kommen wir auf Zahlen, die schon sehr realistisch sind, wie wir sie hier in der letzten Spalte sehen können. Und dann kommen wir zu dem Ergebnis, nach diesen Berechnungen, dass 10.800 Landtierindividuen auf die Arche mussten. Und mit den Berechnungen des Raumes, den man dafür benötigt, kommen wir zu folgendem Ergebnis. Der vorhandene Platz, 40.400 Kubikmeter, der benötigte Platz für diese Tiere, 7.350 Kubikmeter. Das bedeutet, fast sensationell, weniger als 20% der Arche wurde für das Unterbringen der Tiere benötigt. Man kann also hier die groteske Frage sich stellen, war die Arche möglicherweise nicht zu klein, sondern zu groß? Sicherlich nicht, denn die Arche war für ein ganzes Jahr lang Lebensraum. Manche Tiere brauchten vielleicht auch ein bisschen Auslauf und die Menschen natürlich auch. Es musste auch Futter mit auf die Arche genommen werden. Wofür man das brauchte, werde ich nachher noch erläutern. Und wer genaueres nachlesen möchte, es gibt dazu eine Schrift, die Reinhard Juncker und ich verfasst haben, passten alle Tiere auf die Arche. Es gibt sie kostenlos am Büchertisch, da kann man das alles noch einmal genau nachlesen. kommt die Frage, wie sind die Tiere zur Arche gekommen? Ich habe schon gesagt, das Känguru wird wohl kaum von Australien in dieses Gebiet gehüpft sein, wo man dann den Bau der Arche vermutet. Aber ich habe schon vorher angedeutet, es war vor der Sintflut etwas anders als nach der Sintflut. Die Kontinente waren noch zusammen, sodass also ein Känguru keinen langen Weg zurücklegen musste. Hinzu kommt, dass durch den H2O-Wasserdampfgürtel die Temperaturen gleichmäßig auf der Erde verteilt waren, sodass es also auch keine besonderen Klimazonen gab und dass eigentlich alle Tiere überall möglicherweise gewohnt haben. Aber das sind alles Spekulationen, das sind Vermutungen, das kann man letzten Endes auch nicht belegen, denn wir kennen die genaue Situation vor der Sintflut nicht. Das sind alles nur, das muss ich hier deutlich sagen, Modellvorstellungen. Wenn aber die Tiere überall gewohnt und gelebt haben, dann brauchte Noah nur eins zu sammeln, da gab es keine langen Wege. Wie wurden die Tiere auf der Arche versorgt? 8 Personen und über 10.000 Tiere, das ist eine harte Aufgabe, kann sich jeder denken. Da ist viel zu tun in den Tiergehegen, in den Käfigen. Und ich habe mal vor Jahren einen Zoologen von Tierpark Hagenbeck in Hamburg dieses Problem vorgelegt und habe gefragt, sind 8 Leute überhaupt in der Lage, so viele Tiere zu versorgen? Er hat mit dem Kopf geschüttelt. Er hat gesagt, unmöglich, das schaffen 8 Leute nicht. Da würde man nach kurzer Zeit schon die Kadaver aus der Arche entfernen müssen. Das heißt, es muss noch eine andere Lösung her, um das Problem der Versorgung zu lösen. Und dieses Problem heißt Winterschlaf. Viele Tiere haben diese Eigenschaft noch, andere haben sie vielleicht verloren. Aber wir wissen, viele Tiere schlafen, wenn es dunkel ist. An Bord der Arche war es dunkel, da war es nicht besonders hell. Und man kann möglicherweise davon ausgehen, auch das ist natürlich nur Spekulation, dass die Tiere auf der Arche während der meisten Zeit Winterschlaf gehalten haben, dass trotzdem Futter benötigt wurde für die Zeit nach der Flut vielleicht auch, da war ja noch nicht alles draußen schon vorhanden, ist klar. Es bleibt auch die Frage, ob die Tiere wirklich während der gesamten Zeit Winterschlaf gehalten haben. Vielleicht waren einige Tiere auch schon früher wach. Jedenfalls die Versorgung wird dann irgendwie geklappt haben. Es gibt aber auch noch natürlich den Faktor Gott hier dabei. Den sollte man als Christ nicht vergessen. Gott hat für die Tiere gesorgt. Gott hat auch die Arche selbstverständlich auch in der Sintflut bewahrt. Und wenn dieser Text hier heißt, da gedachte Gott auch der Tiere, dann heißt es, dass Gott auch mit dafür gesorgt hat. Vielleicht auch, dass die Raubtiere nicht über die anderen Tiere hergefallen sind. Kommen wir zum nächsten Punkt. War die Arche überhaupt seetauglich? Die ganz bestimmt nicht. Aber wir wissen ja inzwischen, die Arche hat anders ausgesehen. Aber war diese Arche seetauglich genug, um den Stürmen der Sintflut standzuhalten? Denn wir müssen uns bewusst machen, die Sintflut war nicht irgendetwas Nettes, vielleicht eine spiegelglatte See, wo das Wasser nur ganz langsam stieg und eine gemütliche Kahnfahrt bei Sonnenuntergang, sondern das war ein Kampf auf Leben und Tod gegen entfesselte Naturgewalten, so wie sich das hier in diesem Bild darstellt. Und war dafür die Arche wirklich ausreichend ausgerüstet? Zunächst mal gibt Gott ja auch die Anleitung zum Bau und er sagt, die Arche soll außen und innen mit Pech beschmiert werden. Das heißt, die Arche musste entsprechend wasserdicht sein, aber das alleine reicht natürlich auch nicht aus, um eine Sintflut zu überstehen. Hier haben wir so einen Kasten, der der Arche gleicht und hier sind die verschiedenen Kräfte, die auf eine Arche einwirken. Das Wichtigste ist hier diese Kraft, das Rollen. Das bedeutet, dass um die Längsachse die Arche dann auch kippen könnte und das Endergebnis könnte dann so eine Schlagseite sein. Aber wir wissen auch, wenn ein schwimmender Körper das Gleichgewicht verliert, dann gibt es nicht nur eine Kraft, die nach unten geht, sondern auch eine Kraft nach oben. Man nennt das eine Rückstellkraft. Manche kennen auch den Begriff Auftrieb. Und wie groß die Rückstellkraft ist, das hängt wiederum ab von der Breite und von der Höhe, auch sicherlich von der Ladung. Da sind mehrere Faktoren, die eine Rolle spielen. Und die Rückstellkraft muss so sein, dass sich der Körper, der sich hier nicht mehr im Gleichgewicht befindet, wieder gerade wird, wieder ins Gleichgewicht kommt. Das zu berechnen kann ich nicht. Aber Werner Gitt, ein christlicher Informatiker, der kann das. In dem Heft Fundamentum ist das genau alles dargelegt. Meine mathematischen Kenntnisse haben nicht ausgereicht, um das Ganze zu verstehen. Aber Werner Gitt hat mir in einem Telefonat mitgeteilt, er hat auch daran gearbeitet und es ging in den Berechnungen auch nur mit Hilfe eines Computers. Man hat dann Kurven aufgestellt für verschiedene Archetypen. Und interessant ist, dass die biblische Arche mit den Maßen, wie wir sie von der Bibel her kennen, dass sie genau optimal eingerichtet ist, um die Sintflut zu überstehen. Vor wenigen Jahren haben übrigens englische Physikstudenten diese Berechnungen bestätigt, unabhängig von Werner Gitt. Und in Japan ist dieses auch als Bestätigung so veröffentlicht worden. Das heißt also, auch unabhängige Fachleute haben das Ganze bestätigen können. Anders die Arche Noah aus dem Gilgamesch-Epos, dem babylonischen Schöpfungsmythos. Die wird nämlich angegeben mit 60 mal 60 mal 60 Metern, also ein Würfel, und mit 7 Stockwerken. Diese Arche hätte in der Sintflut keine Chance gehabt. Wir kommen zum nächsten Punkt, nämlich die Welt nach der Flut. Nachdem viele Einwände gegen die Sintflut so auch erklärt werden konnten, geht es um die Frage, wenn denn die Sintflut stattgefunden hat, was hat sich eigentlich auf der Welt verändert? Zunächst einmal ist es die Entstehung von ausgeprägten Jahreszeiten mit Frost und mit Hitze. Interessant ist, dass erst nach der Sintflut zum ersten Mal von Jahreszeiten die Rede ist. Wir haben gehört, dass der H2O-Gürtel schon das Klima auf der Erde mild und ausgeglichen gestaltet hat. Wenn es dann auch noch zu einem Kippen der Erdachse gekommen ist, was natürlich nur spekulativ ist, dann können wir sagen, auch dadurch sind natürlich die Jahreszeiten entstanden, denn bei gerader Erdachse gibt es keine Jahreszeiten. Erst die Schrägstellung der Erdachse hat zur Folge, dass im Lauf der Erde um die Sonne unterschiedliche Beleuchtungszeiten entstehen und damit auch unterschiedliche Jahreszeiten. Also nach der Sintflut entstanden erst die Jahreszeiten. Dann zweitens, auch die heutigen Klima- und Vegetationszonen sind natürlich dann auch erst durch die Jahreszeiten entstanden und durch die Schrägstellung der Erdachse möglicherweise. Wir haben hier oben die Polarzone, dann die gemäßigte Zone, die subtropische Zone und die tropische Zone und nach Süden hin genau das Gleiche, auch diese Zonen erst nach der Sintflut. Gott erlaubt den Menschen den Genuss von Fleisch. Jetzt haben wir auch eine Erklärung, warum. Vorher war die Vegetation so üppig, dass Fleischgenuss nicht notwendig war. Heute gibt es Zonen, und das praktisch nach der Sintflut, in denen Menschen nur auf Tierkost angewiesen sind. Sagen Sie mal den Inuit, dass sie Vegetarier werden sollen. Ich weiß nicht, ob die damit so ganz einverstanden sind. Dann haben wir die Begrenzung des Lebensalters, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Diese Kurve macht das deutlich. Vor der Sintflut sind die Menschen über 900 Jahre alt geworden. Methusalix, nein, ich muss mich verbessern, nicht Asterix spielt hier eine Rolle und auch nicht Methusalix, der hat nur den Namen von ihm, sondern Methusalem ist der älteste Mensch mit 969 Jahren, also das ist schon eine ganze Menge. Und nach der Flut können wir sehen, nimmt das Alter der Menschen rapide ab. Das heißt, durch irgendwelche Einflüsse, möglicherweise durch irgendeine Strahlung aus dem Kosmos, die vorher nicht da war, oder durch genetische Defekte, hat sich das Leben der Menschen verkürzt, bis hin zu dem Wort Mose, dass das Leben 70 Jahre währt und wenn es hochkommt, sind es 80. Aber das war vorher anders. Nun sagen immer wieder viele, auch Schüler sagen mir, da haben mir das gesagt, unmöglich, der Mensch kann doch nicht über 900 Jahre alt werden. Doch kann er. Das Geheimnis der Alterung ist nämlich bis heute noch nicht hundertprozentig gelöst, aber man weiß, dass die Zellen sich ja immer wieder erneuern und im Alterungsprozess hört die Erneuerung der Zellen auf oder verlangsamt sich und dann fängt man an zu altern, man bekommt Falten und dann irgendwann stirbt man an Altersschwäche. Wenn man diesen Prozess steuern könnte durch bestimmte Hormone, durch bestimmte genetische Manipulationen, wäre es möglich, dass auch der Mensch länger leben könnte. Und das war vor der Sintflut der Fall. Es gibt das Umgekehrte. Gucken wir uns mal dieses Ehepaar an und diese Person in der Mitte. Es ist nicht der Großvater der beiden, auch nicht der Urgroßvater. Es ist der Sohn. Er ist 9 Jahre alt. Er leidet an einer Krankheit, die heißt Progerie. Das ist eine vorzeitige Vergreisung. Da funktioniert das mit der Erneuerung der Zellen nicht. Und diese Kranken werden in der Regel auch nicht sehr alt, in der Regel nicht viel älter als 20 Jahre. Diese Krankheit ist so selten, dass zurzeit in Deutschland gerade 3 oder 4 Personen daran erkrankt sind. Das Mausohr Das große Mausohr ist eine Fledermaus, die uns auch ein gutes Beispiel zeigt, wie das vor der Sintflut gewesen sein mag. Fledermäuse werden in der Regel nur 3 bis 4 Jahre alt. Dieses Mausohr ist die einzige Ausnahme. Das wird 10-mal älter. Und damit kommen wir auch schon auf den Unterschied zwischen unserer heutigen Lebensspanne und Methusalem. In der Zeit Schofaktum, von der ich heute Probeexemplare mitbringen wollte, die sind aber leider noch nicht angekommen, ist ein Artikel über das Mausohr von Reinhard Juncker. Da wird das alles nochmal genauer erklärt. Wir machen weiter mit der Zerteilung der Erde. Darüber habe ich ja schon einiges erzählt. Es heißt, Eva wurden 2 Söhne geboren. Einer hieß Peleg, weil zu dieser Zeit die Erde zerteilt wurde. Es gab einen Urkontinent. Und aus geologisch schwierig zu erklärenden Gründen, es gibt da Theorien, aber keine Gewissheiten, fing dann an, die Erde auseinanderzubrechen und die Kontinente haben sich auseinanderbewegt. Wir wissen heute aufgrund der Kontinentalverschiebungstheorie, dass Afrika und Asien sehr gut ineinander passen. Noch heute bewegen sich diese Kontinente mit ungefähr 0,5 bis 1 Zentimeter auseinander. Diese Geschwindigkeit war natürlich beim Beginn der Teilung wesentlich größer. Das war natürlich verbunden auch mit weltweiten Katastrophen. Und nach kurzer Zeit schon waren die Kontinente wesentlich auseinander. Hier haben wir dann wieder Indien, das sich auf Asien zubewegt hat. Aber darüber habe ich ja schon berichtet. Dann können wir auch die Entstehung der Hochgebirge mit der Kontinentaldrift auch erklären. Das habe ich ja schon gesagt, die Eurasischen Faltengebirge sind auch durch die Bewegung der Kontinente entstanden. Und wir kommen jetzt schon zu unserem nächsten Punkt, nämlich die Suche nach der Arche Noah. Nur ganz kurz. Viele vermuten die Arche Noah auf dem Ararat. Es gibt viele Expeditionen, die dorthin schon stattgefunden haben. Es gibt viele Berichte von Menschen, die angeblich die Arche dort gesehen haben wollen, sogar an Bord der Arche waren. Aber wenn man mal nachforscht und der Sache auf den Grund geht, dann stellt man fest, alle diese Berichte verlieren sich irgendwo im Dunkeln. Es ist nichts Handfestes, was man bisher nachweisen konnte. Heutzutage gehen viele Schöpfungstheoretiker davon aus, aufgrund dieser vielen Expeditionen und Berichte, man hat nichts gefunden, ist die Arche auch gar nicht auf dem Ararat. Es gibt da noch eine Alternative, das ist der Kudi, 300 Kilometer südlich vom Ararat. Ein wichtiger Grund dafür ist folgendes. In der Bibel heißt es ja gar nicht, dass die Arche auf dem Ararat gelandet ist, sondern auf einem Gipfel des Gebirges Ararat. Und das heißt, die Arche kann auch durchaus ganz woanders gelandet sein. Es gibt Überreste, die man als Reste der Arche deuten könnte, auf dem Kudi. Josephus Flavius bestätigt den Kudi als den Berg der Arche. Josephus Flavius ist der bekannte römische Schriftsteller, der im 1. Jahrhundert nach Christus lebte. Das sind einige wenige Argumente, die für den Kudi sprechen. Wer sich damit genauer beschäftigen möchte, dieses Buch Die Suche oder das Rätsel der Arche Noah ist käuflich erwerbbar. Da ist das alles sehr gründlich erklärt. Jetzt komme ich zum Abschluss zu dem schwierigsten Thema. Kann ein Gott der Liebe eine Sintflut schicken? Ich möchte noch einmal das Problem nennen. Die Menschheit war böse, sehr böse. Und Gott hat die Menschheit ertrinken lassen. Und darunter waren auch sicherlich viele unschuldige Kinder. Und ich muss sagen, dieses Problem hat mich als jungen Mann umgetrieben. Ich war in einer evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Jugendleiter und ich kann mich erinnern, dass ich bei dem Thema Sintflut als Jugendleiter den Jugendlichen gesagt habe, ich glaube nicht, dass die Sintflut-Geschichte so passiert ist und dass Gott das gemacht hat. Die Jugendlichen waren ziemlich entsetzt, dass in einer baptistischen Gemeinde, dass ein Jugendleiter sowas erzählt. Und diese Vorstellung, dass ein Gott der Liebe unschuldige Kinder in einer Sintflut umbringt, die hat mich so umgeworfen, die hat mich an den Rand des Unglaubens gebracht. Und keiner konnte mir helfen. Doch, es gab einen, der mir helfen konnte, das war Gott selbst. Noch heute gibt es natürlich auch für mich offene Fragen. Es ist noch nicht alles für mich hundertprozentig geklärt, aber ich habe Antworten gefunden. Und ich muss dazu sagen, die Antworten, die ich gefunden habe, spiegeln meine persönliche Meinung wieder. Auch diese Meinung ist sicher anfechtbar. Ich bin gerne bereit, darüber auch mit Interessierten zu sprechen. Also wie lässt sich das erklären, dass ein Gott der Liebe unschuldige Kinder sterben lässt? Ich habe mal das Thema Sintflut in einer 4. Klasse behandelt. Wir haben vorher Lieder gesungen wie Gott hat alle Kinder lieb. Und dann habe ich über die Sintflut gesprochen. Da meldet sich dann ein Schüler und sagt, wenn Gott alle Kinder lieb hat, dann wird er doch die Kinder in der Sintflut nicht umgebracht haben. Und ich muss sie ihm recht geben. Selbst Kinder haben das so schon auch erkannt, vor allen Dingen, wenn wir eben halt auch solche Lieder mit den Kindern singen. Aber es ist ganz wichtig, dass wir uns die Situation einmal ansehen, wie es vor der Sintflut ausgesehen hat. Ich habe einen Kindercomic mal gelesen, das habe ich nie vergessen. Da war ein Bild von einem Saufgelage, so könnte man das bezeichnen. Und ein Mann sagt zu seiner Partnerin, du erinnerst mich an meine vierte Frau. Gut, so viele Frauen zu haben, ist vielleicht nicht das, was Gott gegeben ist. Aber ich muss jetzt auch ganz ehrlich meine persönliche Meinung sagen, das alleine wäre für mich nicht genug, um einen Weltuntergang zu veranstalten. Unser Altkanzler Schröder könnte da gut mithalten. Er ist inzwischen das fünfte Mal verheiratet und sein damaliger Außenminister Joschka Fischer hat auch vier Frauen gehabt. Deswegen wurde ja auch damals erzählt, die beiden durften nie zusammen in einem Flugzeug unterwegs sein. Warum nicht? Wenn es abstürzt, müsste der Staat für 8 Witwen sorgen. Ja, Scherz beiseite, wir kommen wieder zu dieser Frage, wie war eigentlich die Situation jetzt wirklich vor der Sintflut? Gucken wir uns zunächst mal eine Stelle an, die eigentlich damit noch gar nichts zu tun hat, nämlich aus 1. Mose 4, Vers 26. Und Seth, ein Sohn Adams und Evas, zeugte noch einen Sohn und nannte ihn Enosch. Zu der Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Ist das nicht komisch? Wir wissen doch, dass die Menschheit vor der Sintflut völlig verdorben war. Und hier heißt es, man fing an, den Namen des Herrn anzurufen. Das klingt doch gut. Das klingt doch nach Menschen, die Gott verehrt haben. Und ich gehe auch davon aus. Und doch hat später Gott die Welt wegen ihrer Gottlosigkeit vernichtet. Das heißt, von diesem Text bis zum Ausbruch der Sintflut muss einiges noch passiert sein, muss sich einiges verändert haben. Und da finden wir eine Antwort tatsächlich in 1. Mose 6, die Verse 1 und 4. Da sahen die Gottessöhne, wie schön die Töchter der Menschen waren und nahmen sie zu Frauen. Sie gebaren ihnen Kinder. Daraus wurden die Riesen, das hebräische Wort heißt hier Nephilim, heißt auf Deutsch Erdgeborene, auf Erden. Das sind die Helden der Vorzeit. Entscheidend ist hier die Frage, was ist mit den Gottessöhnen gemeint? Viele Theologen sagen, damit sind ganz normal die Menschen gemeint auch. Aber es gibt auch andere Ansichten und ich glaube, viele Theologen vertreten auch die folgende Ansicht dazu. In Hiob 1, Vers 6 heißt es, es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, kam auch der Satan unter ihnen. Das heißt, Gottessöhne sind Engel. Und diese Gottessöhne, die damals auf Erden gekommen sind, die verstehe ich nur als gefallene Engel, die sich in Menschengestalt mit den Töchtern der Menschen vermischt haben. Andeutungen dazu gibt es im Neuen Testament in Judas 5 und in Judas 7. Da heißt es, auch die Engel, die ihren himmlischen Rang nicht bewahrten, sondern ihre Behausung verließen und anderem Fleisch nachgegangen sind. Das bedeutet, sie haben ihren Rang als Engel verlassen, sind Mensch geworden und haben sich dann mit den Töchtern der Menschen vermischt. Und jetzt müssen wir ganz deutlich sagen, wenn das Dämonen waren, dann haben sie ihre Machtposition als Riesen der Vorzeit, als die Erdgeborenen genutzt, um die Menschheit okkult zu beeinflussen und auch satanistisch zu beeinflussen. Und das hat zur Folge gehabt, dass die Situation, die Stimmung kippte und die Menschheit böse, abartig, abgrundtief böse wurde. Es heißt, dass nur eine einzige Familie, nämlich Noah und seine Söhne und deren Frauen, noch gottgefällig gelebt haben. Und wenn eine Menschheit so schlimm geworden ist, dass nur noch eine einzige Familie da war, dann muss das schon ganz schlimm ausgesehen haben. Und es heißt auch entsprechend, und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Die Erde war verdorben vor Gott und erfüllt von Gewalttat. Erst durch die Grausamkeiten der Nationalsozialisten, ihre Gewaltexzesse und auch den Terror des Islamischen Staates haben wir eine Vorstellung davon, welche Grausamkeiten Menschen begehen können, wozu Menschen in der Lage sind und fähig sind. Ich mag dazu hier keine Einzelheiten erzählen, aber der Mensch kann abgrundtief böse sein. Das bezeichne ich im Augenblick noch als Ausnahmesituationen. Vor der Sintflut war dieses der normale Alltag. Das bedeutet, dass die Menschheit vor der Sintflut gelebt hat in einer abgrundtiefen Bosheit, mit Gewaltexzessen, mit Perversionen, mit wahrscheinlich auch Live-Shows, in denen Menschen umgebracht wurden. Die Römer haben uns sowas auch gut vorgelebt. Und wir wissen auch, Kinder sind von solchen Gewaltexzessen nicht ausgenommen. Die Kinder lebten also dort in einer täglichen Angst vor einer unvorstellbar großen Brutalität. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Kinder aus Verzweiflung schon deswegen Selbstmord begangen haben. Wir wissen, dass in vielen Ländern heute die Selbstmordrate unter Kindern und Jugendlichen die zweite oder dritthäufigste Todesart ist. Besonders auch in Japan, wo viele Schüler den Anforderungen der Schule nicht mehr entsprechen können, sich so unter Druck gefühlt haben, dass sie ihrem Leben ein Ende gesetzt haben. Und ich kann mir vorstellen, dass auch die Kinder in dieser Sintflut, dass viele Kinder sich gewünscht haben, nicht mehr am Leben zu sein. Und so war die Sintflut für diese Kinder keine schreckliche Ergänzung dessen, was sie bereits erlebt haben, sondern es war eine Erlösung. Gott liebt die Kinder und ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht sogar die Kinder vor der Sintflut zu sich geholt hat. Für die anderen bösartigen Menschen musste er ein Exempel statuieren, denn Gott ist nicht nur ein liebender Gott, er ist auch ein gerechter Gott und Gerechtigkeit muss an dieser Stelle sein. Die Menschheit hätte sich auch vernichtet, wenn er die Sintflut nicht geschickt hätte. Und so hat er praktisch ein Beispiel gegeben und er hat deutlich gemacht, dieses Gericht ist notwendig, sonst geht die Welt ohnehin den Bach runter. Wir haben auch ein Beispiel aus unserer heutigen Zeit. Ich denke, dass die Menschheit vor der Sintflut satanistisch beeinflusst war, dass Kinder auch Opfer wurden von satanistischen Ritualen, wie es auch heute noch Satanisten praktizieren. Wer Näheres darüber lesen möchte, ich habe dazu in der Zeitschrift Ethos mal vor vielen Jahren einen Artikel veröffentlicht und den jetzt aktualisiert, kann ein Gott der Liebe eine Sintflut schicken. Kommen wir jetzt zum Abschluss. Der wichtigste Satz in der Sintflutgeschichte lautet, Noah fand Gnade vor dem Herrn. Und das bedeutet, Gottes Gnade ist größer als sein Zorn und als sein Gericht, denn er gibt der Menschheit die Chance zu einem Neuanfang, angefangen vom Sündenfall über die Sintflut bis hin zu Jesus hat er mit uns einen Heilsplan vorbereitet. In Jesus finden wir unsere Erfüllung, unser Heil und Jesus wird wiederkommen, um dann eine vollkommene Erde zu errichten, nach einem letzten Strafgericht über eine gottlose Menschheit. Und in dieser neuen Welt werden wir dann leben ohne Leid, ohne Tod, ohne Bosheit. Das ist das, worauf ich mich persönlich schon jetzt sehr freue. Ich danke für die Aufmerksamkeit.